hoffe, ich höre mich auf. Ich möchte den Predigtext lesen, der Start in Psalm 113. Einfach der ganze Psalm. Halleluja! Lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Der Herr ist hoch über alle Völker. Seine Herrlichkeit reicht so weit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe, auf Himmel und Erde, der den Geringen aufrichtet aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Schmutz, das Entsetzen neben die Fürsten seines Volkes, der die Unfruchtbare im Hause wohnen lässt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja. Der Psalm, den wir da vorgelesen haben, der gehört zu den sogenannten Hallel-Psalmen. Der Grund, wieso das Hallel heisst, ist, das Wort vorkommt, ist, es heisst Halleluja. Und Halleluja kommt das in sehr vielen frommen Liedern, sehr vielen christlichen Liedern vor. Das hat seinen Grund, man hat es von da übernommen. Wer von euch mal einfach weiss, was Halleluja heisst? Wer weiss nicht, was Halleluja heisst? Das wissen jetzt alle. Gut. Und die anderen gehen es nicht zu. Also, Halleluja ist gelobt, segi Gott. Und der Psalm, die Heilpsalm und der Psalm, den wir da gesungen haben, oder von euch vorgelesen haben, der hat einen besonderen Ort im Leben vom Volk Israel. Und zwar ist der immer gesungen worden während einem Passafest. Also wir wissen, Jesus hat den Psalm gesungen, und zwar, wo er das Passafest mit seinen Jüngern gefeiert hat. Die ganze Psalmreihe, die sogenannten Hallel-Psalmen, die sind jetzt gerade an einem Ort, die sind rund um 113 herum, und die sind immer, wo das Volk Israels Passafest gefeiert hat, gesungen worden. Was hat es mit dem auf sich? Das Volk Israel war in Ägypten gewesen, und es war jahrhundertelang versklavt gewesen, mit der Zeit immer mehr. Und dann ist Gott gekommen und ist an Mose erschienen und hat gesagt, «Look, ich bin der Gott von deinen Vätern, ich bin der Gott von Abraham, von Isaac und von Jakob. Und ich habe das Elend von meinem Volk gesehen und ich will es aus seinem Elend heraus erlösen.» So heisst auch in den 10 Geboten, «Ich bin der Herr, dein Gott, wo dich aus Ägypten, aus dem Haus von der Sklaverei befreit hat.» Das heisst, in diesem Psalm, da schaut das Volk Israel zurück auf den Auszug aus Ägypten. Das Volk Israel singt den Psalm als Volk, das erlöst worden ist von Gott, als Volk, das befreit worden ist von Gott und als Volk, das einen Bund am Sinai mit Gott geschlossen hat. Und über Jahrhunderte hinweg und inzwischen über Jahrtausende hinweg hat das Volk Israel immer am Passalam, wo das Passa gefeiert worden ist, nachdem das Passalam gegessen worden ist, hat das Volk gesagt, hey, wir singen die Psalmen. Wir loben Gott als das Volk, wo von ihm erlöst worden ist. Darum heisst es, lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn, gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Das Volk Israel ist erlöst. Und der Lobpreis zeigt uns etwas ganz Wichtiges. Andere Psalmen reden von etwas anderem. Es redet davon, hey, wer hat Gott das Volk befreit aus dem Elend raus. Das heisst, woraus hat uns Gott erlöst? Aber der Psalm redet von etwas anderem und fragt, hey, wozu hat Gott uns erlöst? Das ist manchmal eine Frage, die vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Also, ich kann mich gut erinnern, ich bin ja, als ich ein bisschen jünger war, an diversen Missionskonferenzen gewesen, und dann habe ich, ist immer ein Bild vermittelt worden, vielleicht ist das heute anders. Schau, du musst anderen das Evangelium weitersagen. Und du musst in die Mission, weißt du wieso? Da hat es Millionen und Millionen und Abermillionen von Leuten, die sind ewig verloren. Die brauchen Jesus, damit sie gerettet werden können. Und wisst ihr was? Das stimmt völlig. Aber es ist nicht alles. Es ist nicht nur, dass Gott sein Volk möchte erlösen. Es ist auch, dass Gott möchte sich ein Volk sammeln, wo ihn preist. Gott sagt zum Pharao, lass mein Volk gehen, damit mir in der Wüste soll dienen. Und das Volk Israel schaut zurück und sagt, wir können zurückschauen auf die gewaltigen Taten von Gott. Und als die von Gott erlöst worden sind, können wir sagen, wir sind dazu da, damit wir Gott preisen können. Und ich glaube, das ist, wenn man davon redet, dass andere Menschen das Evangelium weiterzugeben, dann geht es sicher darum, dass die Menschen zu Jesus finden, damit sie nicht ewig verloren gehen. Das ist absolut richtig. Aber ich glaube, es braucht ein Zweites, das dazugehört. Weil ich habe auch schon erlebt, dass Leute mir gesagt haben, schau, jetzt bin ich zu Jesus gekommen und jetzt habe ich Jesus und jetzt komme ich in den Himmel und jetzt ist ja gut. Die Frage ist dann nur, ja, was machst du denn im Himmel überhaupt? Gibt es da nur so Fotos, wie dort hinten, und dann einfach alle nur auf Fotos rumsitzen, von nun an bis in Ewigkeit? Richtig langweilig, oder? Aber nein, die Bibel sagt, wir sind zu einem bestimmten Zweck erlöst worden. Wir sind erlöst worden, um Gott zu preisen. Von nun an bis in Ewigkeit. Und das ist ein Stück weit auch eine Verheißung, wo das stattfindet, wo Gott uns gibt. Es wird immer ein Volk von Gott geben, das sein Name wird preisen. Gott, das er ist ihm wichtig. Und von dort aus ist auch klar, manchmal sieht es ein bisschen schwierig aus. Also es ist ja einfach, Gott zu preisen, wenn es mal wirklich, wirklich gut läuft. Auszug aus Ägypten, das Heer vom Pharao im Meer versenkt, das ist sehr, sehr einfach dann. Es ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, wenn man mal eine schwierigere Zeit als Volk von Gott durchmacht. Und Gott sagt trotzdem, er gibt uns da die Verheißung weiter. Hey, mein Name wird in Ewigkeit gepriesen werden. Der Name geht nicht unter. Und wenn wir manchmal vielleicht ein bisschen entmutigt sind, dann können wir an eins denken. Gottes Name ist ihm wichtig. Und er sorgt schon dafür, dass sein Name gepriesen wird. Ich war vor kurzem letzte Woche auf einer Studienreise in Albanien. Christliche Kirche in Albanien anschauen. Mit der Universität Freiburg. So war in Albanien, da ist das Christentum über Jahrzehnte hinweg verboten gewesen. Also wirklich verboten. Die Kirchen sind zusammengekehrt. Die letzten Gläubigen, die es gegeben hat, sind von der Geheimpolizei verfolgt worden. Und man denkt, es ist fertig. Da gibt es nichts mehr. Da gibt es kein Volk von Gott mehr. Da gibt es keine Christen mehr. Das Christentum ist ausgestorben. Inzwischen, da bin ich da gewesen und dann habe ich gesehen, das Hauptquartier von der ehemaligen Geheimpolizei. Dort, wo die Gläubigen wirklich verfolgt worden sind. Es ist immer noch aktiv, aber als Museum. Das heisst, die Gläubigen verfolgt haben, die sind inzwischen ein Museum. Die gemeint haben, wir sind mal sehr zeitgemäss, sind inzwischen selber Geschichte. Und gegenüber von dem ehemaligen Hauptquartier von der Geheimpolizei, gross thronend, ist die orthodox-christliche Kathedrale von Tirana mit 900 Gottesdienstbesuchern am Sonntag. Es ist so, die ist so gross, sie wirft ihren Schatten auf das Museum. Da habe ich gedacht, Jesus, ist das ein Witz von dir? Einfach zum Klarstellen. Mein Name wird gepriesen. Und die den Lobpreis Gottes haben vernichten wollen, die sind inzwischen selber ein Teil von einem Museum. Gott, das Name, wird in Ewigkeit gepriesen werden. Mal gibt es gute Zeiten, mal gibt es schwierige Zeiten, aber Gott sorgt dafür. Und ich habe dann mit dem Präsidenten von der Evangelischen Allianz in Albanien geredet, hat mir gesagt, 1991 sagen sie 13 evangelikale Freikirchen gewesen im ganzen Land. Inzwischen sagen sie 30'000. Also das sind etwa 19 Jahre. Das heisst, wenn wir so wachsen würden, in 19 Jahren, das ganze Eggerital wäre christlich. Wir müssen das ein bisschen anbauen. Gott sagt da, nicht nur in Ewigkeit, sondern von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, sei gelobt der Name des Herrn. Der Herr ist hoch über alle Völker. Seine Herrlichkeit reicht so weit der Himmel ist. Gott ist der Gott vom Volk Israel. Aber nicht nur. Schon im Alten Testament wird der Abraham berufen und gesagt, aus dir soll ein grosses Volk werden, aber gleichzeitig wird ihm gesagt, du sollst ein Segen sein für alle Völker. Das heisst, Gott ist nicht nur einfach ein Gott vom Volk Israel. Es gibt damals einen Haufen Götter gesehen, da haben einfach die einzelnen Völker gesagt, also für uns, wir haben den Gott, ihr habt den anderen Gott, das ist doch gut so. Wir verstehen uns. Und das Revolutionäre, was mit der Bibel reinkommt, ist, dass der Gott vom Volk Israel sagt, nein, ich bin nicht nur der Gott von einem Volk, ich bin der Schöpfer von der ganzen Welt. Er sagt, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Also, was es das nicht heisst, ist, man soll Gott nur am Tag arbeiten und in der Nacht ist fertig. Sondern was es heisst, vom Aufgang der Sonne ist bis zu ihrem Niedergang, ich meine, vom Osten bis im Westen. soll Gottes Name gelobt sein. Gottes Name wird eines Tages auf der ganzen Welt gelobt werden und nicht nur im Volk Israel. Das ist eine Verheißung, die da Gott gibt. Das ist ein Auftrag, den Gott gibt. Gottes Name soll auf der ganzen Welt gepriesen werden und er wird auf der ganzen Welt gepriesen werden. Gott sagt da, der Herr ist erhoben über alle Völker. Seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. Gottes Herrlichkeit, wird da gesagt, langt so weit, wie der Himmel ist. Was heisst das? Was hat es mit Gottes Herrlichkeit eigentlich auf sich? Wenn man zurückgeht, ganz am Anfang in der Bibel, da ist Gott gewandelt mit seinem erschaffenen Wesen, mit Adam und Eva. Da ist er mit ihnen unterwegs. Das heisst, er wandelte mit ihnen im Garten. Und dann sind Adam und Eva vertrieben worden aus dem Paradies, weil sie von Gott abgefallen sind. Die Menschheit hat keinen Zugang mehr gehabt zu Gott. Und was das Volk Israel ausgezogen war aus Ägypten, haben sie Gott eine Stiftshütte, ein Zelt bauen. Und was das Zelt eingeweiht haben, da ist die Herrlichkeit von Gott eingezogen in die Stiftshütte. Und von dem Moment an hat es wieder einen Ort gegeben auf der Welt, wo Gott in Mitte von seinem Volk war. Und später, wo der Salomo seinen Tempel gebaut hat, da ist auch wieder die Herrlichkeit von Gott eingezogen in den Tempel hinein. Das heisst, was Gott da sagt, er sagt, der Herr ist hoch über alle Völker. Seine Herrlichkeit reicht so weit, wie der Himmel ist. Gott sagt da, ja, ich wohne einerseits im Tempel von Jerusalem. Ich bin der Gott vom Volk Israel. Aber nicht nur. Ich habe ein Ziel mit dieser Welt. Ich möchte, dass meine Herrlichkeit die ganze Welt erfüllt. Und ich auf der ganzen Welt gepriesen werde. Die Herrlichkeit, die ist plötzlich weggegangen. Wo das Volk Israel von Gott abgefallen ist, Propheten beschreiben, dass die Herrlichkeit von Gott ist aus dem Tempel raus. Und Gott ist nicht mehr in der Mitte von seinem Volk gewesen. Die Römer sind sehr neugierige Leute gewesen. Wo der römische Feldherr Pompeius Jerusalem erobert hat, hat er von einem Gott gehört, den man nicht darstellen darf. Gott von den Juden, den hat noch keinen gesehen. Und dann hat er gefunden, gut, also ich muss nachschauen, wie der Gott echt aussieht. Und ist ins Allerheiligste von Jerusalem rein und hat festgestellt, da ist gar nichts. Obwohl da steht, seine Herrlichkeit sollte so weit gehen, wie der Himmel ist. Dann aber, ein paar Jahre später, ist etwas passiert. Da ist die Herrlichkeit von Gott zurückgekommen. In Jesus Christus. Jesus Christus wird im Johannesevangelium so beschrieben, er ist die Herrlichkeit von Gott. Er ist der, wo im alten testamentlichen Tempel gewohnt hat. Und in Jesus, da kommt die Herrlichkeit, die das Volk Israel verlassen hat, zurück zu seinem Volk. Und sagt dem Volk, hey, ich bin wieder da. Und jetzt ist es nicht so, die Herrlichkeit war nicht mehr in einem Tempel, abgetrennt von einem Vorhang, sondern die Herrlichkeit ist Mensch geworden, wie du und wie ich. Darum sagt auch Jesus, mein Körper ist der Tempel Gottes. Und er sagt, reisset den ab und ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Die Herrlichkeit von Gott mitten unter seinem Volk. Du, Jesus Christus, haben du und ich einen Zugang zu Gott. Seine Herrlichkeit jetzt schon ein Stück weit erfüllt die ganze Welt. Und um das geht's auch in der Mission. Dass Gottes Herrlichkeit und der Lobpreis von ihm auf der ganzen Welt bekannt wird. Also, die Idee, dass alle Völker sollen vom Gott von Israel hören, dass alle Völker sollen den Gott von Israel anbeten, das ist nicht eine Idee, wo einfach die Jünger von Jesus oder der Paulus irgendwann mal erfunden haben. Und das ist neu. Das ist alles schon da in dem Psalm. Und die Juden haben den immer gesungen zum Passafest. Und irgendwann sind sie auf die Idee gekommen, das, was der Gott von Israel für uns bedeutet, das sollte auch für andere bedeuten. Und sie haben auch in der Zeit von Jesus angefangen, das weiterzugeben. Und ich glaube, das ist auch unsere Botschaft, die wir haben. Und das ist mir wichtig, wenn wir das Evangelium von Jesus weitergeben. Einerseits, dass wir Schock sind. Hey, Menschen gehen verloren ohne Jesus. Das ist das eine. Aber ich glaube, es gibt noch ein viel wichtiges Motiv, wieso dass wir das Evangelium von Jesus Christus weitergeben sollen. Nämlich, sie werden errettet aus der Verlorenheit, aber sie werden eine Ewigkeit Gott preisen. Und darum ist übrigens auch Gemeinschaft und Gemeinde etwas ganz Wichtiges. Ja, ich bin allein für mich errettet und ich kann auch die Hei auf dem Sofa Gott preisen, aber es geht letztlich auch darum, dass Gottes Volk als Ganzes den Namen von Gott preist. Und ich glaube, das ist eine Perspektive, die wir noch viel stärker betonen müssen. Es geht darum, nicht nur, dass Menschen gerettet werden, sondern es geht darum, dass Menschen zu Gottes Ehre gerettet werden, damit sie zusammen mit uns Gemeinschaft haben in der Anbetung von Gott. Und Gott geht da weiter und sagt, wer ist wie der Herr, unser Gott, der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe auf Himmel und Erde, der den Geringen aufrichtet aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Schmutz, das entsetze neben die Fürsten seines Volkes, der die Unfruchtbaren im Hause wohnen lässt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja. Also zuerst ganz eine kurze Anmerkung. Es heisst, Gott wohnt oben in der Höhe. Und da kommen gewisse, ja, Bibel wieder oder so ein altertümliches Weltbild und so. Aber vorsichtig. Es heisst, der herniederschaut in die Tiefe auf Himmel und Erde. Also wisst ihr, was auch zur Tiefe für Gott gehört? Der Himmel. Also die Bibel hat durchaus nicht die Vorstellung, die Juri Gagarin gesagt hat, also ich bin im Weltraum oben gewesen und ich habe Gott nicht gesehen. Als Beweis, hey, Gott gibt es nicht. Also auch der Weltraum ist für Gott immer nur in der Tiefe. Und er ist in der Höhe. Dass das physikalisch schwierig ist zum Beschreiben, ist schon klar. Einfach zu sagen, auch die Hebräer, die Alten, haben nicht gedacht, wir können jetzt irgendwo in den Himmel aufsteigen mit einer Leiter und nachher Gott anschauen. Das war durchaus nicht die Idee gewesen. Der Psalm sagt, Gott ist hoch erhoben und trotzdem hat er sich entschieden, zu uns runterzukommen, sein Volk zu erlösen, in der Mitte unter seinem Volk zu wohnen. Und er sagt, er macht dann gewisse Sachen. Er hebt den Niedrigen aus dem Staub Er erhöht den Arm aus dem Schmutz. Er setzt ihn neben Fürsten, neben den Fürsten von seinem Volk. Und die Unfruchtbar wird wieder Kinder bekommen. Was haben die Sachen gemeinsam? Was haben die Leute gemeinsam? Die haben alle einen sehr niedrigen sozialen Status. Sag jetzt mal generell, wenn du als Mann oder generell als Frau kein Geld gehabt hast, im Schmutz hast du müssen wohnen, das ist ein Leben voller Scham und Chance. Und wenn damals in dieser Gesellschaft, wenn du als Frau kein Kind bekommen hast, das sieht man ein bisschen in gewissen biblischen Geschichten, das ist absolut schrecklich. Das hat in den meisten Fällen zur Scheidung sogar geführt. Und da wird gesagt, hey, Gott ist zwar in der Höhe. Und Gott ist es wichtig, dass sein Name, dass er Ehe hat. Aber er teilt seine Ehe mit denen, die ihn lobpreisen. Wenn uns Gottes Ehe wichtig ist, dann ist Gott unsere Ehe ein Stück weit auch wichtig. Und sagt, du musst nicht in Scham und Schande wohnen. Es gibt ein Extrem, das sagt, ja, wenn du Gott, wenn du nur genug glaubst und bettest, wirst du einen Ferrari fahren. Also das steht da nicht. Es steht da nicht etwas vom schönsten Schlachtross, Streitwagen oder sonst irgendwie etwas. Und manchmal denke ich, es wäre viel einfacher, wenn ich einfach sage, du, ich muss einfach ein bisschen etwas auf mein Konto überweisen und dann wird Gott uns segnen. Also wenn ich so ein Gott, wenn ich mir die Bibel selber aussuchen könnte, ich hätte das noch reingeschrieben. Steht leider nicht. Gott ist leider nicht immer noch der Gott von unseren Vorstellungen. Aber er sagt, eins ist mir wichtig. Wenn du im Elend bist und ich in der Höhe bin, ich bin nie zu hoch, als ob mir deine Not und dein Elend egal ist. Weil es gibt die Ansicht, ich höre das immer wieder gerade von Intellektuellen, wie hochmütig und wie stolz musst du sein, dass du meinst, dass ein Gott, der allmächtig ist, gehen wir mal davon aus, es gibt ihn, sich für dich Ameisen interessiert. Und es ist so, viele Götter, von den Römern, von den Griechen, von den Assyrern, wenn wir gar nicht mal reden, haben gefunden, nein, mit diesen Menschen, also arbeiten, okay, wenn es unbedingt wollt. Einfach bitte nicht zu viel Lärm machen, der mich stört. Dann bin ich zufrieden. Und Gott ist aber ganz anders. So hoch wie Gott ist, so heilig und erhaben, wenn er ist, ist es nie so, dass er sagt, du bist mir zu niedrig, ich interessiere mich nicht für dich, ich interessiere mich nicht für deine Not. Sondern sagt, hey, am Ende, da richte ich dich auf. Es kann mal schwierige Zeiten geben. Der Hiob ist ein gutes Beispiel dafür in der Bibel. Dass er plötzlich sehr schwierige Zeiten hat müssen durchmachen. Und man kann auch nicht sagen darum, hey, du machst schwierige Zeiten darum, mit deinem Lobpreis stimmt etwas nicht. Du hast ein bisschen falsch gesungen oder so. Ich bin froh, dass es nicht so ist. Kommt dich gar nicht hin. Ich bringe maximal alle meine Ämter auf dem Telefonstand. Aber Gott sagt, so hoch ich bin, ich komme zu dir ins Elend runter. Und ich helfe dir aus dem Elend raus. Und das beste Beispiel für das ist Jesus Christus selber. Er, der die Herrlichkeit von Gott selber ist, ist Mensch geworden, und ist zu uns ins Elend abgekommen. Er hat gewusst, was Hunger ist, was Durst ist. Und er hat am Schluss auch gewusst, was Scham und Erniedrigung ist am Kreuz. Aber bei dem ist es nicht geblieben. Die Römer haben Zehntausende von Leuten gekreuzigt. Zehntausende von Leuten sind so ein schambarer Tod gestorben. Es war verboten, im Römischen Reich einen römischen Bürger zu kreuzigen, weil das so grausam war. Als die Römer den Sklavenaufstand von Spartakus niedergeschlagen haben, haben die Römer 6'000 Sklaven gekreuzigt. Einfach als Abschreckung. Und es hat gewirkt. Aber der Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, hat das alles überwunden. Alles Elend der Welt überwunden und ist von den Toten auferstanden. Man hätte mir künstliches Klav viel können sagen, es kommt schon gut. Das sind alles nur leere Worte. Aber Gott selber hat den Tod und alles Elend von dieser Welt in der Auferstehung von Jesus Christus überwunden. Und er gibt uns Anteil an dem. Und früher oder später, ob es uns gut geht oder schlecht geht, wir kommen alle ins Elend vom Tod hinein. Und Gott sagt, und ich hole dich aus dem Elend raus, ich setze dich neben die Fürsten von meinem Volk und du wirst mich in alle Ewigkeit preisen. Amen. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich danke dir. Ich danke dir für den Psalm, wo du dir immer wirklich im Zusammenhang vom Passafest gefeiert hast. Danke dafür, dass wir den haben dürfen. Und Herr, es ist so gut zu wissen, dass wir dürfen wissen, wozu dass wir erlöst sind, Herr, nicht nur, warum wir müssen erlöst werden, Herr. Dass wir sehen können, das Elend, wo wir davon erlöst worden sind, Herr, aber auch den Zweck, wieso du uns erlöst hast. Nämlich, dich in alle Ewigkeit zu preisen. Und dafür möchte ich dir danken, Herr. Amen.